Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ich habe als Kind manchmal ein Spiel gemacht. Und ich habe mich vergewissert, dass das vielleicht auch andere gemacht haben und ich nicht der einzige voll durchgeknallte Mensch bin, der das gemacht hat. Also habe ich mit Marianne gesprochen und habe gefragt, hast du das auch mal als Kind gemacht? Das ist ja eine ganz andere Generation als ich. Und dann sagt sie, ja, das kenne ich auch. Und zwar, ich habe manchmal ganz oft Worte hintereinander gesagt. Wenn ich also für mich alleine gespielt habe, dann habe ich zum Beispiel angefangen, Tisch zu sagen. Und dann habe ich Tisch, 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 Tisch gesagt. Und irgendwann beim 50. Tisch habe ich gedacht, was ist denn das für ein Wort? Wer hat sich denn das ausgedacht? Und was bedeutet das eigentlich? Tisch? Warum Tisch? Wieso eigentlich? Wo kommt das her? Und überhaupt, warum sagen wir das? Kennt ihr das oder sind Marianne und ich die einzig Durchgeknallten? Okay, Dirk, ich wusste es. Man kann das mit ganz vielen Worten machen, auch zum Beispiel mit Sonne. Sonne, 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 Sonne und Sonne? Hä, warum Sonne? Warum? Und so werden schon Kinder, also ich zumindest, zu einer Art Mini-Philosophen im jüngsten Alter. Und ähnlich, und ich fand das so witzig, weil letztlich Anne nichts anderes in ihrer Anfangsmoderation gemacht hat, so witzig ist es eben auch mit dem Wort Erbarmen, um das es in diesem Psalm geht, oder diesem Psalmvers, den wir heute vor Augen haben. Herr, du wirst mir niemals dein Erbarmen versagen, deine Liebe und Treue werden mich stets bewahren. Psalm 40, Vers 12. Herr, du wirst mir niemals dein Erbarmen versagen, deine Liebe und Treue werden mich stets bewahren. So, wir können das gleiche Spiel mit Erbarmen machen. Erbarmen, 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 Erbarmen. Hä? Was um alles in der Welt ist denn eigentlich Erbarmen? Wieso heißt das Erbarmen? Was macht Erbarmen? Und hat Erbarmen etwas mit mir zu tun? Und während man das Wort so innerlich gedeihen lässt und aufgehen lässt, merkt man, da könnte sich ein durchaus breites und tiefes Thema verstecken. Schauen wir uns das Ganze doch mal strukturiert an. Was ist eigentlich Erbarmen? Also Erbarmen ist zum Beispiel, dass alle frierenden Menschen jetzt quasi das Fenster wieder schließen können. Ne? Das hat was mit Erbarmen zu tun, damit unsere kalten Gemüter wieder warm werden. Okay, das war aber nur eine Seitenfußnote. Was ist Erbarmen? Wir nähern uns dem Thema zunächst mal ganz trocken von der begrifflichen Seite. Was bedeutet das Wort? Woher kommt es? Oder wo kommt es vor? Die Bibel in der deutschen Übersetzung kennt insgesamt drei Worte, die synonym für Erbarmen verwendet werden. Und zwar spricht sie manchmal von Gnade, manchmal von Erbarmen und manchmal von Barmherzigkeit. Das sind alles die gleichen Worte in der Sprache der Bibel. Und Forscher haben dieses Wort untersucht und überlegt, was es in der damaligen Kultur, was ja schon mal relativ vermessen ist, bedeutet. Denn wir sprechen ja hier über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren und wir wissen, dass sich Kultur in 1000 Jahren doch deutlich verändert. Wenn wir 1000 Jahre minus rechnen, sind wir irgendwo im Mittelalter. Die Kultur von damals hat mit unserer Kultur heute gar nichts zu tun, also sehr wenig. Aber sie haben versucht, da mal ein bisschen zu gucken, was das bedeutet haben könnte. Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass Erbarmen eine Verhaltensweise damals darstellte. Und zwar eine Verhaltensweise, die meinem Gegenüber, also der Person, die mir gegenübersteht, ein lebensförderliches Verhalten zusagt. Es geht also um Leben. Erbarmen hat also etwas damit zu tun, dass Leben im besten Sinne aufblühen kann, gedeihen kann. Dass eine lebensfreundliche Umwelt, ein lebensfreundliches Umfeld geschaffen werden kann. Ja, das ist so typisch sprachphilosophisch, ne? Das ist eine trockene theoretische Feststellung. Aber Gott hat ja glücklicherweise nicht nur was mit meinem Hirn zu tun, sondern auch mit meinem ganzen Leben, also auch mit all dem, was abwärts meines Kinns kommt. Und wenn man sich die Psalmen so anschaut, dann müssen wir ja feststellen, wenn man sich da mal wirklich mit beschäftigt, dass das ja hochgradig emotionale Texte sind. Wir titulieren sie gerne als Texte, aber eigentlich sind es Gebete. Es sind Gebete, die mitten aus dem Leben sind. Gebete, die sich aus den Höhen und Tiefen, den Gipfeln und den Abgründen des Lebens speisen. Das sind regelrechte Herzensschreie. Emotionale Ausbrüche auch manchmal. Und ich habe mich in der Predigtvorbereitung gefragt, Mensch Jens, ob die Psalmen wirklich für eine theoretische Auslegung, wie wir sie heute oft betreiben, geschrieben worden sind? Oder sind es nicht wirklich emotionale Herzensgebete, Gespräche mit Gott? Dann habe ich mich auch gefragt, was wäre eigentlich, wenn man meine Gebete einer ordentlichen Exegese unterziehen würde? Das wäre ja wahrscheinlich auch komisch. Daher habe ich weiter überlegt, wie kann ich mich denn dem Thema Erbarmen nähern? Was könnte ich machen, um dem Erbarmen näher zu kommen? Dann habe ich festgestellt, naja, wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann ist sie ja eigentlich voll von Geschichten und Bildern des Erbarmens, von vorne bis hinten. Erfahrungen mit Gott, die aus dem Leben für das Leben sind. Also machen wir uns auch einfach mal auf eine Entdeckungsreise, wo uns das Thema oder wo uns das Wort Erbarmen in der Bibel begegnet. Angefangen nicht ganz bei der Schöpfung, sondern angefangen bei dem Autor des Psalms, dem Herrn David, bis in die Ewigkeit hinein. Also dann mal los, wir haben ja noch ein bisschen Zeit vor uns, ne? Ewigkeit ist ein bisschen, keine Sorge, ich mach's nicht ganz so lang. Was zeigt denn nun, oder wie zeigt denn Gott sein Erbarmen? Das ist die erste Frage, die ich mir stelle. Was ist Erbarmen konkret? Welche Farben und Facetten können wir entdecken? Wenn wir in das Leben von David hineinschauen, der der Autor dieses Psalms ist, dann entdecken wir ja ein durchaus aufregendes, spannendes, ja gar gefährliches Leben. Ein paar Schlaglichter aus dem Psalm machen das auch deutlich. Da heißt es zum Beispiel, ich war in verzweifelter Lage geraten, wie jemand, der bis zum Hals in einer Grube voll Schlamm und Kot steckt. Unlösbare Schwierigkeiten türmen sich vor mir auf. Meine Verfehlungen haben mich eingeholt und die Folgen sind nicht mehr zu überblicken. Jeder Mut hat mich verlassen. Herr, ich bitte dich, rette mich, komm mir schnell zu Hilfe. Wer mir nach dem Leben trachtet, der soll scheitern und öffentlich bloßgestellt werden. Da merken wir schon, da ist eine Menge Emotionen drin. David war als König in Israel durchaus erfolgreich. Allerdings erlebte er auch große Schattenseiten in seinem Leben. So geriet er selbst verschuldet in eine heftige Affäre, in der er zum Mörder und Ehebrecher wird. Das beschädigte sein Amt nachhaltig und brachte ihm viel Ärger ein, vor allem innerfamiliären Ärger. Aber er war auch von externen Feinden schon vor seiner Königszeit bedroht und musste um sein Leben mehr als einmal fürchten. In all dem hat er irgendwie immer einen festen Anker gefunden, nämlich in Gott. Das hieß auf gar keinen Fall, dass er immer bewahrt blieb und ein Leben auf der Sonnenseite der Sunny Side of Life führte. Ganz im Gegenteil. Da waren viele Schattenseiten. Da war Dunkel der Nacht, Verzweiflung der Seele. Aber im Dunkel seines Lebens, in der Nacht seines Lebens, im Abgrund. Der war immer so ein ganz kleiner Hoffnungsschimmer. Vielleicht so groß im Herzen wie so eine Kerze. Und dieser Hoffnungsschimmer wurde immer wieder genährt durch konkretes Handeln Gottes. So schickt Gott beispielsweise einen Propheten, den Nathan, der ihm nach seiner Affäre den Weg zurechtweist. Denkt mal kurz über das Wort zurechtweisen nach, was da drin steckt. Da weist ein Prophet den Weg zurecht, da wo Recht ist. Er hat den Rechtsraum verlassen. Und immer dann, wenn die Bibel davon spricht, dass jemand den Rechtsraum verlässt, dann ist er in Ungerechtigkeit. Das heißt nichts anderes, dass er dort ist, wo sich Leben eben nicht entfalten kann. Immer da, wo Recht ist, kann sich Leben optimal entfalten. Das ist das Ansinnen, wenn die Bibel über Recht und Gerechtigkeit spricht. Da geht es weniger um einen juristischen Begriff, sondern eher um einen Raum, in dem mein Leben eben zur Entfaltung kommt. Und der Nathan weist ihn zurecht, zurück dahin, wo sein Leben stattfinden sollte. Dieses Zurechtweisen ist übrigens auch ein Werk der Barmherzigkeit. Dazu komme ich später. Nur schon mal zum Hinterkopf. Aber auch konkrete Versorgung durch Nahrung in aussichtsloser Situation lässt Gott ihm zuteil werden. Auch wieder so ein Werk der Barmherzigkeit, des Erbarmens. Dabei geht es in gar keiner Weise um Luxusgüter. Es geht um Wasser und Brot, das Gott ihm angedeihen lässt, wo er kaum noch was zu essen hat. Vielleicht müssen wir uns manchmal auch von Luxus verabschieden und überlegen, was ist denn zum Leben wirklich notwendig? Gott gibt das Lebensnotwendige, dass ich nicht untergehe. Das durften solche Erbarmungszeichen Gottes, Werke der Barmherzigkeit im besten Fall, das durften Menschen auch in den nachfolgenden Generationen von David erleben. Elia sei herausgegriffen, der Prophet, der in einer seelischen Verzweiflung und Depression von Gott wieder aufgerichtet wird an Körper, Geist und Seele. Auch da wieder Wasser und Brot und seelsorgerliche Worte Gottes. Dann haben wir den Propheten Jesaja, der spricht seinem ganzen Volk Erbarmen zu. Also durch den Gott spricht. Und die Worte des Propheten wirken wie heilende Salbe in der Verwundung der Seele des Volkes Israels. Das Alte Testament, wenn man das mal so durchforstet, ist voll von Zeichen des Erbarmens Gottes. Und im Neuen Testament kommt der Gott des Erbarmens persönlich in Jesus auf diese Welt. Seine Handlungen und seine Zeichen sind Zeichen der Barmherzigkeit und des Erbarmens. Erbarmen trotz menschlicher Schuld, trotz menschlichen Trotzes, trotz menschlicher Verzweiflung, trotz menschlicher Krankheit, trotz des Todes. In die Dunkelheit der menschlichen Abgründe dringt Gottes Erbarmen in Jesus hinein und ruft Menschen in das Leben mit Gott. Beispielhaft sei hier die Geschichte von Petrus erwähnt. Das ist ein Mann, der mich fasziniert. Ich finde, in seiner Geschichte wird unter anderem beispielhaft deutlich, was Jesu Erbarmen heißt. Wenn wir uns das Leben von Petrus mal so anschauen, da entdecken wir einen Mann, der irgendwie mit allen Mitteln versucht, im Leben klarzukommen. Als Fischer war er am Rande der Gesellschaft, der kämpfte um das Überleben wie so viele Menschen. Nichts mit Altersversorgung, Renten und wenn es mal nicht so funktioniert, Hartz IV und Sozialbezüge. Man lebte als Fischer von der Hand in den Mund. Und wenn es nicht gereicht hat, dann hatte das gleich lebensfeindliche Konsequenzen. Und wenn es 7-mal nicht gereicht hat, dann wurde es richtig schwierig. Wird der Fang reichen? wird mein Leben reichen? Wird es reichen für meine Mitmenschen, die ich zu versorgen habe? Petrus hatte Familie. In diese ganzen Fragen hinein, die ich mir so stelle, ruft Jesus diesen Petrus hinaus. Hinein ins Leben. Aus dem Fischer Petrus wird ein Nachfolger Jesu, der sich an die Fersen Jesu heftet. Er richtet sein Leben völlig neu aus. Überdenkt und überlegt seine Prioritäten. Und er erfährt Erbarmen gleich mehrfach in seinem Leben. Schon seine Berufungsgeschichte ist eine Erbarmungsgeschichte. Und er wird Zeuge, wie Jesus sich Menschen erbarmt. Über 3 Jahre lang kann er sehen, was Erbarmen konkret heißt. Jesus segnet Kinder und gibt ihnen Aufmerksamkeit. Wenn die Bibel über sowas berichtet, dann reden wir hier auch über sehr arme Verhältnisse. Es gab viele Straßenkinder. Jesus hilft kranken Menschen. Er hilft armen Menschen. Er hilft reichen Menschen. Er ist da. Sein Erbarmen ruft Menschen sogar aus dem Tod heraus, siehe Lazarus. Sein Erbarmen rettet Menschen aus Schuld und sie erfahren neue Hoffnung, siehe Matthäus oder die Frau am Jakobsbrunnen. Sein Erbarmen rettet am Ende alle Menschen. Denn sein Auftrag war Rettung und Erbarmen von Anfang an. Johannes 3, Vers 17, nach 16, dem berühmten Vers. 3, Vers 17 heißt es, ich bin gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. Und mitten in die dunkelste Stunde von Jesus, da wo sein Kampf am größten ist, im Garten Gethsemane, da grätscht Petrus rein. Da grätscht Petrus rein. Am Lagerfeuer wird er als Nachfolger identifiziert. Und er leugnet. 3-mal sagt er Nein zu Jesus. Da, wo Jesus, als er verraten worden ist von Judas, am meisten Beistand gebraucht hätte nach seiner Verhaftung, da wenden sich alle ab und Petrus lügt und versagt. Getrieben von Angst wird er selber in der Dunkelheit des Versagens gefangen, genommen. Sein dreifaches Nein, das hallt in meiner Seele, wie so ein Schicksalsakkord aus der 5. Sinfonie von Beethoven nach. Ta-ta-ta-ta. Nein, 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 nein. Ich kenne Jesus nicht. Nein, nein und nochmals nein. Mit diesem Erbarmer habe ich nichts zu tun. Dem Erbarmer Jesus tritt ein erbarmungsloses, von Furcht und Angst getriebenes Nein entgegen. Was für ein Schlag. Was für ein Moment. Mir fehlen die Worte. Und gleichzeitig, während ich darüber nachsinniere, frage ich mich, wo sage ich so deutlich und bewusst Nein zu Jesus? Weil ich getrieben bin von Angst und Furcht. Weil ich getrieben bin von Zweifel und Versagen. Können wir uns davon freimachen, von dem Petrus in uns? Haben wir nicht alle einen Petrus in uns, der erbarmungslos ist, gar nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir Angst haben? Wo werde ich zum Leugner? Ein paar Tage später, nach der Auferstehung, begegnen sich Jesus und Petrus wieder. Ich stelle mir das innerlich vor. Das ist der Moment des Fremdschams. Wenn ich weiß, ich habe echt Mist gebaut und ich begegne dieser Person, Da habe ich vorher schon, da spielt sich in meinem Magen alles Mögliche ab, nur nichts Gutes. Wie reagiert wohl Jesus? Kann ich ihm je wieder in die Augen sehen? Ihr kennt vielleicht die Geschichte aus dem Johannesevangelium. Dem dreimaligen Nein stellt Jesus ein dreimaliges Ja entgegen. Ein dreimaliges Ja. Trotz des Versagens. Trotz der Angst. Ein dreimaliges Ja, sogar verbunden mit einem Auftrag. Weide meine Schafe. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, Jesu Erbarmen kennt keine Grenzen. Die Grenzen, die wir setzen, sind nicht Gottes Grenzen. Wir setzen gerne Grenzen, wir setzen ständig Grenzen. Jeden Tag setzen wir Grenzen. Ne? Aber Gottes Erbarmen kennt keine Grenze. Sein Erbarmen ist grenzenlos. Auch gegenüber dem Menschen, der ihn in seiner allerschwersten Stunde im Stich gelassen hat. Wir alle haben schon Menschen im Stich gelassen. Aber Jesus richtet den Petrus auf und nimmt ihn nun sogar mit in den Auftrag des Erbarmens. Das Ende von Petrus ist nicht sein Versagen, sondern das Ja von Jesus zu diesem Mann, der sich selber wahrscheinlich kaum in die Augen schauen konnte, der selber daran gelitten hat, an seinem eigenen Versagen, an seiner eigenen Schuld, an seinem eigenen was auch immer, an seiner eigenen Emotion. Und dem gegenüber steht Jesus mit seinem Ja. Und nun soll Petrus, dieser Versager, auf einmal die Schafe weiden. Was nichts anderes heißt, lieber Petrus, sieh zu, dass die Menschen in deinem Umfeld in den Kontakt mit dem echten Leben, also mit mir, Jesus, kommen. Und der Auftrag, Erbarmen zu leben, geht nun an euch, Jünger, an dich, Petrus, weiter und endet in der Ewigkeit. Das letzte große Bild des Erbarmens, welches wir in der Bibel lesen, das finden wir im Buch der Offenbarung, wo es heißt, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Gottes Erbarmen hat dann über alles gesiegt. Was für ein Ausblick. Was für eine Hoffnung. Und nun? Wir sind ja schlicht und ergreifend noch nicht in der Ewigkeit. Was heißt das für uns? Für uns heißt es das, was es für Petrus auch gehießen hat. Erbarme dich. Erbarme dich. Aus der Perspektive der Ewigkeit, dass das Erbarmen siegen wird, schöpfen wir die Kraft und nehmen den Auftrag Jesu an. Welchen Auftrag? Naja, den Auftrag Erbarmen konkret hier auf dieser Welt zu leben. Denn Jesus sagt, wir haben es auch in dem letzten Jahr schon immer mal wieder gehört, ne, Jesus sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, Klammer auf, Erbarmen zu leben, Klammer zu, so sende ich euch. Gottes Auftrag an uns ist, Erbarmen zu leben. Das ist auch, an eurer Liebe soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe untereinander. Es geht immer wieder um vergebendes Erbarmen, das wir leben und weitergeben. Wofür stehen wir also als Nachfolger Jesu? Wir stehen dafür, Gnade und Barmherzigkeit in diese Welt hineinzubringen. Und wenn ihr euch manchmal fragt, wofür mein Herz schlägt und was mein Auftrag ist und womit ihr bei mir rechnen könnt als Pastor, dann ist es genau das. Ich habe in mir ganz tief drin einen ganz tiefen Auftrag, dieses Erbarmen und die Gnade Gottes zu verkünden. Und das werdet ihr in meinen Predigten und in meinen Handlungen auch immer wieder feststellen können. Das ist mein Herzschlag. Das habe ich selber erlebt. Davon ist mein Herz getrieben. Das ist mein Auftrag. Erbarmen und Gnade in dieser Welt, die so erbarmungslos und so gnadenlos und so unbarmherzig ist, immer wieder weiter zu erzählen und zu verkünden. Nichts anderes. Das ist mein Auftrag, mit dem ich hier stehe. Und das möchte ich von Herzen gerne tun. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch unser Auftrag als Gemeinde. Ich glaube, wir stehen dafür, Erbarmen in diese Welt zu bringen, die so oft auch wirtschaftlich geprägt ist von einer unfassbar großen Unbarmherzigkeit, in der es eigentlich nur um den Ellenbogen geht und um das Durchboxen. Die Bibel spricht nicht von Boxen, die spricht von Segnen. Boxen ist eine verschlossene Hand, die Schmerzen bereitet. Segnen ist eine offene Hand, die warme Berührung verteilt. Das ist unser Auftrag. Aber wie lebe ich denn nun konkret Erbarmen und Barmherzigkeit im Angesicht dieser Welt? Diese Welt ist voller Schrecken. Gerade die letzten Tage haben es uns deutlich vor Augen geführt, dass diese Welt vom Gegenteil geprägt ist. Wir haben uns einer Illusion hingegeben, die gemeint hat, wir schaffen das schon irgendwie mit dem Frieden. Nein, sie ist voller Krieg. Sie ist voll Bomben, Tod und Hass und er ist inzwischen dieser Krieg direkt vor unserer Haustür. Das ist etwas, was wir für niemals möglich gehalten haben. Meine Generation schon gar nicht. Wir sind erschüttert über das, was da passiert. Sprachlos und ja, ich gebe zu, auch da kriecht bei mir die Angst hoch. Und ich ertappe mich dabei, wie die Nachrichtenseiten dieser Welt doch etwas öfter konsultiert werden, als mir das lieb ist. Und ich die Ticker, die da so durchlaufen, öfter lese, als ich das eigentlich will. Und sie mich gefangen nehmen und in ihren Bann ziehen. Ich realisiere, da ist schlicht und ergreifend Dunkelheit. Und ich glaube, dass aber gerade deshalb unser Auftrag so unfassbar wichtig ist, gerade jetzt im Angesicht des Krieges und des Todes, der da offensichtlich um sich greift. Gerade deswegen beauftragt uns Gott doch als Christen Erbarmen zu leben, um dem entgegenzutreten. Und wie habt ihr, ich habe es vorhin schon erwähnt, ihr habt von den Werken der Barmherzigkeit garantiert schon mal irgendwo etwas gehört. Es gibt zwei Sorten. Es gibt die leiblichen Werke der Barmherzigkeit und es gibt die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Die leiblichen sind hungrige Speisen, Durstigen zu trinken geben, Fremde beherbergen, Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Die geistigen Werke, Unwissende lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sündern den Weg weisen, Beleidigern gern verzeihen, Lästige geduldig ertragen und die Fürbitte. Diese Liste, das kann man sich nicht alles sofort merken, aber diese Liste kann man ganz einfach im Internet finden. 7 Werke der Barmherzigkeit eingeben, findet man sofort, könnt ihr machen. Ich möchte ganz kurz am Ende exemplarisch welche rausgreifen. Wir sollen Unwissende lehren. Das ist ein Erziehungsauftrag. Das ist ein Wort an uns Gesamtgemeinde, an die Eltern wie an die Älteren. Wir Eltern sind dazu beauftragt, unsere Kinder zu lehren und ihnen zu zeigen, wie Leben mit Gott funktioniert. Oder wie Leben mit Gott gestaltet werden kann. Wir sollen lebendige Zeugen im Angesicht unserer Kinder sein. Und ich glaube, liebe Eltern, da nehme ich mich ganz persönlich mit hinein, bin da auch sicherlich kein glänzendes Vorbild, aber wir sollten in Bezug auf die Erziehung unserer Kinder nicht alles dem lieben Zufall überlassen. Nach dem Motto, jedes Kind darf sich irgendwann selber entscheiden, ne, deshalb segnen wir Kinder auch, die sollen sich selber mal für Jesus entscheiden, aber liebe Eltern, wie sollen sie sich entscheiden, wenn sie davon nicht genug gehört haben? Das ist unser Auftrag. Kinder zu lehren. Und ich nehme mich da persönlich ganz mit hinein und habe da eine Menge Hausaufgaben zu tun. Und jetzt kommt ein Wort an die Älteren, die schon Kinder erzogen haben, die da schon durch sind. Lehrt uns. Das ist der Vorteil einer Multigenerationengemeinde, wo viele Menschen miteinander aus unterschiedlichen Generationen unterwegs sind und nicht nur eine Generation vertreten ist, zeigt uns, wie es geht. Nehmt uns mit in eure Gebete, legt ermutigend den Arm um uns und zeigt uns den Weg, wie es immer wieder auch gehen kann. Das ist der Auftrag der ganzen Gemeinde. Deshalb wird bei Taufe und Segnung auch immer die ganze Gemeinde angesprochen. Auch ihrjenigen, die ihr keine Kinder habt, ihr könnt euch aus diesem Auftrag nicht einfach verabschieden. Da sind wir alle mit drin. Da haben wir eine Verantwortung. Das ist ein geistiges Werk der Barmherzigkeit. Tote bestatten und Trauernde trösten. Ich habe das selber jetzt natürlich in der letzten Woche hautnah miterleben dürfen. Das sind zwei Werke gekoppelt. Einmal ein ganz praktisches, das Leibliche, aber auch das Geistige. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Trauer und wie viel Schmerz in dieser Welt ist. Und wir haben es als Gesellschaft sehr fein rausgehabt, den Tod schön in die Ärzteschaft abzuschieben und in die Krankenhäuser. Aber als Christen haben wir hier einen Auftrag. Als christliche Gemeinde haben wir den Auftrag, trauernden Menschen beizustehen, sie zu beerdigen und auch jedem die Würde zu geben, die er verdient. Jeder Mensch hat eine Würde. Und viel zu viele Menschen werden einfach auch hier heute unwürdig beerdigt. Sang- und klanglos in der Erde vergraben. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und wisst ihr, woran es liegt? Am Geld. Eine Beerdigung kostet viel Geld. Und viele Menschen haben das nicht. Und dann wird eine ganz, ganz unbarmherzige Beerdigung vollzogen, die seinesgleichen lieber nicht sucht. Ich glaube, hier können wir als Gemeinde ein sehr wichtiges und gutes Hoffnungszeichen setzen. Und dann haben wir die Fürbitte. Nun, das Gebet für Menschen und Situationen ist uns aufgelegt. Und gerade auch im Hinblick auf die Dunkelheit des Krieges in der Ukraine haben wir da einen ganz konkreten Auftrag als Gemeinde. Und liebe Gemeinde, ich muss hier auch mal ein ermahnendes Wort loswerden. Ich kann es nicht verstehen, wie man in Gruppenkreisen, Bibelstunden, Hauskreisen und wo ihr euch trefft, und mir ist es begegnet, gleich mehrfach in der Woche, nicht für diesen Krieg beten kann. Da haben wir einen Auftrag. Das Elend steht uns ins Gesicht geschrieben. Und wir tun so manchmal, als würde es eigentlich dann doch wieder nur um uns und unser geistliches Wachstum gehen, wenn überhaupt. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Lasst ihn uns ergreifen. Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und wir haben doch letztlich ganz junge Lernerfahrungen gemacht in der Corona-Krise, dass wir da zum Teil auch vielleicht versagt haben. Und dem müssen wir uns doch auch mal stellen. Jetzt haben wir eine zweite Möglichkeit zu handeln und zu agieren. Lasst uns diese Möglichkeit nicht wieder verschlafen. Und als Menschen, als Christen haben wir zusammen die Möglichkeit zu beten. Das ist unser Auftrag. Den haben wir in der Bibel vielfältig, auch gerade für Obrigkeit zu beten, für Weltsituationen zu beten, dann sollten wir das jetzt auch tun. Das kann jeder still in seinem Kämmerchen tun, das ist das Erste. Das Zweite ist, man kann das auch, wir haben es vorhin schon gehört, gemeinsam im Gebet in den vielfältigen Friedensgebeten tun. Warum können wir dann nicht zusammen hingehen? Sind wir immer noch so, dass wir sagen, oh nee, die Kirche und ah nee, die könnten nicht ganz so rechtgläubig sein wie wir? Ich glaube, jetzt ist keine Zeit, sich in irgendwelchen Grabenkämpfen zu verewigen. Ingo hat vor 2 Wochen da schon eine Ansage zu gemacht, dass wir gemeinsam als Christen in dieser Welt stehen. Das ist unser Auftrag, dem wir leben sollten. Und dazu gibt es ja schon ganz viele Möglichkeiten. Lasst uns für dieses Land beten. Lasst uns für die Menschen beten, die alles verloren haben. Ich habe mir das in der Predigtvorbereitung nochmal durchgehen lassen. Von jetzt auf gleich. Da geht nachts die Sirene an und dann war es das mit dem Zuhause für immer. Das muss uns bewegen, das darf uns nicht kalt lassen. Wir merken also, Erbarmen hat sehr konkret mit meinem Leben und dem Leben der anderen, nicht der anderen, meinem Nächsten zu tun. Dem du morgen begegnest, dem du heute in der Familie begegnest. Deiner Schwester, deinem Bruder. deinem Vater, deiner Mutter, deinem Sohn und deiner Tochter, deinem Freund und deinem Verwandten. Gott möchte, dass wir das Leben fördern. Das ist Erbarmen. Wenn wir also beten, Herr, erbarme dich, so geben wir nicht einfach Verantwortung ab an den lieben Gott irgendwo, sondern wir stellen uns als Menschen in den Raum Gottes und somit auch in seinen Auftrag, Erbarmen zu leben und weiterzugeben. Wir bitten um sein Erbarmen und geben es damit auch automatisch weiter. Wir haben Verantwortung. Gott erbarmt sich unser und wir erbarmen uns dann auch wieder. Und so gewinnt der Vers, den wir eingangs erhört haben, eine völlig andere und größere Bedeutung, als wir uns das vielleicht gedacht haben. Herr, du wirst mir niemals dein Erbarmen versagen. Deine Liebe und Treue werden mich stets bewahren. Amen.